Ende Januar, das hört sich vielleicht so an, als wenn ich viel reise, aber Ende Januar war ich mit meiner Frau zum ersten Mal auf Sizilien, dem wunderschönen Italien. Ja? Und viele von euch waren vielleicht schon mal in Italien. Und wenn man in Italien denkt, denkt man immer an Urlaub, man denkt an Fußball, naja, vielleicht nicht so ganz, ich meine, da hat man nicht so gute Erinnerungen mit Italien. Aber man denkt an Wein, man denkt an leckeres Essen. Ich will nicht zu viel über Essen reden und dann denkt ihr zu viel an Mittag. Aber man denkt an sonniges Wetter. Aber was kommt euch noch in Gedanken, wenn man über Italien immer nachdenkt? Italia. Italien ist auch bekannt durch ihre Mafia, oder? Der Godfather von Italien. Und einer der größten und gefürchtesten Mafia-Bosse der Welt, der ausgerechnet auch von Sizilien stammt, wurde vor 2 Jahren ganze 100 Jahre alt. Man denkt, Mafia-Bosse leben nicht so lange. Naja, bei ihm war es anders. Und als ich diesen Artikel über seinen Geburtstag so las, kam mir die Frage auf, wer kam eigentlich alles zu seiner Geburtstagsfeier? Ich meine, 100 Jahre alt, wer war dort alles eingeladen? Denn es kamen bestimmt super, super viele Leute. Bestimmt war seine ganze Familie, ne, die ganze La Familia, zusammen mit seinen allen Nachfolgern, die Mafia-Großfamilie. Bestimmt kamen da auch andere Gangster, Zuhälter, Diebe, Mörder, Prostituierte und alle anderen Ganoven, die man so kannte über die Zeit. Natürlich kamen noch andere Leute, Politiker, Beamte, Ärzte, nicht zu vergessen Buchhalter, die aber bestimmt kürzer leben. Und andere Reiche, die auf die eine oder andere Weise mit diesem Mafia-Boss in Kontakt gekommen sind. Jetzt stell dir mal vor, mit all diesen Leuten, all diesen Gangstern ausgelassen, feiern sie diesen Geburtstag, möglich gemacht durch all das korrupte Geld über die Jahrzehnte, die sie eingetrieben hatten. Gesellschaftlich nicht gerade angesehen, dieser Geburtstag begleitet mit Protesten, weil die Mafia auch nicht mehr so angesehen ist, wie es damals mal war. All diese Korruption, Morde, Bestechung und all die Einschüchterung, eine riesen Party auf Sizilien. Und jetzt kommt's. Du bekommst auch eine Einladung. Ja, du gehst an deinen Briefkasten, kriegst die Einladung. Einladung zur Jahrhundertparty La Familia. Und dann sagst du die Frage, ich? Und es spielt keine Rolle, wie du dazu kamst. Darauf wollen wir jetzt nicht eingehen. Aber du bekommst es. Was ist deine Reaktion? Stell dir vor, dich sieht da jemand. Ich meine, was sollen deine Freunde denken mit all diesen Ganoven? Oder hast du keine Angst in deinem Leben? Oder hast du keine Angst um dein Herz mit all diesen komischen Leuten? All diese Versuchungen und diese Sünder. Was würdest du tun, wenn du diese Einladung bekommst? Heute in unserer Betrachtung im Markus-Evangelium in Kapitel 2, wo wir endlich weitermachen, ist etwas sehr, sehr Ähnliches passiert. Und darum soll es heute weitergehen in unserer Betrachtung hier in diesem Abschnitt in Markus 2, 13 bis 17, wo wir vor ein paar Sonntagen schon angefangen hatten, mit dem Titel Jesus ist der Freund der Sünder. Und heute ist die Frage im Untertitel, folgst du ihm mit deinem ganzen Herzen? Folgst du ihm mit deinem ganzen Herzen? Und Gottes Wort hat uns hier in Markus 2, 13 bis 17 zwei Wahrheiten klar gemacht, damit du Jesus mit deinem ganzen Herzen als der Freund der Sünder ganz nachfolgst. Und letztes Mal hatten wir uns angeschaut, erlebe die Wirksamkeit des Evangeliums. Erinnert euch dran, Levi, hier in Markus 2, 13 bis 14, der Verachtete mit seinem verachteten Job als der Zöllner, richtig? Gehasst von dem ganzen Volk, saß er dort an seinem Zollhaus und sich nur um eine einzige Sache drehend in seinem Leben, das geliebte Geld. Doch Gottes Wort war am Wirken in seinem Leben. So wie Jesus überall lehrte, gelang auch dieses lebendige Wort in das Herz von Levi. Und so saß er dort an seinem Zollhaus und das Wirken des Geistes durch das Wort in seinem Herzen. Und so kam es zu diesem Moment, als Jesus vor ihm stand, ihn direkt ins Herz schaut und ihm den klaren Befehl gab, folge mir nach. Dann haben wir beim letzten Mal gesehen, diese wunderbare Reaktion von Levi, der zu Matthäus wird und er stand auf und folgte nach. Das ist die Wirksamkeit des Evangeliums. Eine Wirksamkeit, die zur wahren Buße führt. Buße als die Veränderung des Herzens, die so komplett ist, dass sie zu einer Veränderung des Lebens führt. Das ist wahre Buße. Eine Buße gewirkt durch Gott, der die Seinen zieht. gewirkt durch den Heiligen Geist und gewirkt durch Jesus Christus und sein Erlösungswerk. Eine Buße, die im Leben der Kinder Gottes wirklich sichtbar wird, gegen alle Irrlehren und Oberflächlichkeiten unserer heutigen Zeit. Eine Buße, die zum wahren Gehorsam führt, einem Gehorsam, alles zurückzulassen, einem Gehorsam des Glaubens und der radikalen Nachfolge. Das haben wir bei Levi gesehen, bei Matthäus. Und als ich so letztes Mal fertig war zu predigen, habe ich mir so die Frage gestellt, wollen wir nicht alle so sein wie Jesus? Wollen wir nicht alle so sein, wie Jesus evangelisiert? Er geht einfach hin zu Leuten und sagt, folge mir nach. Und puff, die Leute stehen auf und folgen nach. Ja? So ist es auch bei uns. Geht zum Ostbahnhof, probiert es aus nachher. Ist nicht so, dass wir es manchmal wollen? Oder dann stellen wir uns die Frage, warum geht das nicht so? Warum klappt das nicht so bei mir? Ich meine, die einfache Antwort ist vielleicht, du bist nicht Jesus. Und trotzdem ist es so, warum ist es heute so schwer? Doch lasst mich euch an dieser Stelle eine so wichtige Wahrheit geben, damit wir die richtige Einstellung und eben auch die richtigen Erwartungen haben, die wir im restlichen Abschnitt hier sehen werden, wenn es um das Verkündigen des Evangeliums geht. Und der wichtige Punkt, den wir alle immer wieder uns vor Augen führen müssen, den wir nie wieder vergessen dürfen, Gott hat seinen Zeitplan. Er wirkt, wo er will, wann er will und wie er will, nach seinem perfekten Willen. Und es ist so wichtig für uns zu verstehen, dass so wie bei Matthäus hier, bei Levi, hat es nicht immer geklappt. Vielleicht erinnert ihr euch zurück, vor ein paar Wochen oder Monaten hatten wir den Markusbrief eingeleitet. Was haben einige Ausleger über den Autor gesagt, über Markus? Wo kommt er noch vor im Markus-Evangelium? Was viele sagen, als der reiche Jüngling. Könnt ihr euch daran erinnern? Wenn nicht, dann steht in Markus 10, 21, als Jesus diesen reichen Jüngling trifft, sagt Jesus zu ihm, eines fehlt dir noch. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Folge mir nach. Wieder die gleiche Aufforderung von Jesus. Jetzt könnte man wieder denken, ja, der reiche Jüngling, ja, puff. Alles verändert, er folgt nach. Was steht in 22? Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Der reiche Jüngling hatte die Welt noch lieber, noch immer mehr lieb als den Herrn. Er war immer noch so sehr verschmolzen mit der Welt, dass er einfach nicht bereit war, in diesem Augenblick die Lust und die Welt loszulassen. Anders als bei Levi. Levi war auch so reich, genauso wie der reiche Jüngling. Doch er erkannte eine Sache, alles ist nichtig im Vergleich zu Jesus. Denn Jesus allein ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und deswegen folgte Levi nach. Doch beim reichen Jüngling war es noch nicht der richtige Zeitpunkt. Das ist so wichtig für uns. Manchmal sind wir so verkrampft dabei, das Evangelium weiterzugeben, doch Gott wirkt nach seinem Zeitplan. Das ist bei jedem von uns anders. Bis zu dem Punkt der weltlichen Kapitulation. Bis zu dem Punkt, wo du in deinem Herzen begriffen hast, alles in dieser Welt ist nichtig und Jesus allein zählt. Und wenn es wirklich Markus war als der reiche Jüngling, dürfen wir jetzt sehen, was für ein großartiges Zeugnis von der Wirksamkeit des Evangeliums. Doch wenn wir bei Matthäus weiterschauen und uns die Frage stellen in unserem Abschnitt jetzt, was passierte eigentlich, nachdem Levi zu Matthäus wird, gläubig wird, was passiert eigentlich danach? Meistens hören wir nicht mehr so viel von den Leuten, die werden, folge mir nach, sie folgen nach, man hört nicht mehr so viel. Aber hier sehen wir im direkten Kontext, was passiert dann, nachdem Matthäus zum Glauben kommt. Und dann kommen wir zu unserer zweiten Wahrheit, die wir heute betrachten wollen. Letztes Mal erlebe die Wirksamkeit des Evangeliums und heute bezeuge die Wirksamkeit des Evangeliums in den Versen 15 bis 17. Lass uns weiterlesen, endlich in unserem Text hier, in Markus 2, um voranzukommen. Und da steht in Markus 2, 15, und es geschah, als er, Jesus, in dessen Haus zu Tisch saß, also bei Matthäus, dass auch viele Zöllner und Sünder sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch setzten, denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Und es geschah, fängt es hier an. Ist nicht am gleichen Tag gemeint, aber sehr bald nach seiner Bekehrung geschah es, dass Matthäus eine riesige Feier veranstaltete, eine riesige Party. Und diese Feier hatte drei Gründe. Erstens, um Jesus zu ehren. In Lukas 5, 29, der Parallelstelle zu Markus 2, heißt es so deutlich, und Levi bereitete ihm, Jesus, ein großes Mahl in seinem Haus. Und das ist so wichtig im ganzen Kontext zu verstehen. Diese Feier, die Matthäus hier veranstaltete, war für Jesus. Jesus war der Mittelpunkt des Lebens und deswegen war Jesus der Mittelpunkt dieser Feier. Matthäus wollte ihn ehren. So eine wichtige Frage für uns, wenn wir zum Glauben kommen, geht es wirklich darum, dass wir Jesus ehren wollen? Dass wir verstehen, du bist mein Herr, ich folge dir nach und ich ehre deinen Namen. Der zweite Grund für diese Feier war, um das neue Leben zu feiern. So ein wichtiger Grund. Vor seiner Bekehrung saß Matthäus so verbittert und unglücklich vor seinem Zollhaus. Verunreinigt, verachtet und verlacht. Doch jetzt rein, verwandelt und geliebt vom Herrn. Und er feierte dieses neue Leben. Er feierte es. In Lukas 15, 32 heißt es, du sollst aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Könnt ihr euch daran erinnern? Einem verlorenen Sohn, alle freuten sich. Freust du dich über dein neues Leben in Jesus? Wir werden später noch mehr darauf eingehen. Und dann der vielleicht wichtigste Punkt dieser Feier ist der dritte, um ein Zeugnis zu sein. So wichtig zu verstehen hier. Eines der natürlichsten Schritte bei jedem Neubekehrten sollte sein, ich will es alles erzählen, oder? Könnt ihr euch noch daran erinnern, vor den 15, 30 Jahren, als ihr zum Glauben kam, was war die ersten Monate? Man schwebte über den Boden weg und wollte es anderen erzählen. Alle haben mich gefragt, warum grinst du den ganzen Tag? Man wollte es allen erzählen. Es ist die Verkündigung der frohen Botschaft, weil man sich freut. Es ist das Zeugnis geben, weil man begreift, man ist von der Hölle ins ewige Leben mit dem Herrn übergegangen und man muss allen sagen, dass es einen Retter gibt. Ist es bei dir so? Auch nach Jahrzehnten freust du dich immer noch und willst du Zeugnis geben und nicht nur zu Weihnachten oder Ostern, sondern jeden Tag im Jahr. Das war die Freude von Matthäus. Und Lukas beschreibt in seinem Evangelium in der Parallelstelle immer wieder, um die einzubeziehen, es war eine große Feier, ein großes Mahl, eine Riesenparty. Und um dieses große Mahl, diese große Feier zu veranstalten, braucht man was? Ein großes Haus. Das war, was Matthäus hatte. Er war der reichste Jünger, der Jesus nachfolgte. Und er nutzte gleich sein ganzes Anwesen, um diese Feier zu veranstalten. Jetzt können wir uns wieder die Frage stellen, wer kam eigentlich alles zu dieser Feier von Matthäus? Ich meine, wen würde Matthäus eigentlich einladen? Könnte man sich gleich die Frage stellen, bestimmt nicht die Geistlichen, die Pharisäer, Politiker, einflussreiche Leute, oder? Aber wer war Matthäus? Was sagt uns dieser Text hier? Wen hatte Matthäus eingeladen? Was sagt er uns? Vers 15. Als ehemals Zöllner lud er viele Zöllner und Sünder ein. So wichtig zu sehen. Er lud die Oberzöllner, die Unterzöllner ein, alle als verachtete Gruppe für sich, ja einmal Zöllner und Sünder, denkt dran, immer wieder, separat aufgeführt in der Bibel. Und dann noch alle anderen Sünder, welche? Welche anderen Sünder in diese anderen Kategorien? Denkt an die Geldeintreiber, ja? Die Schläger, die großen bärtigen Männer mit dem starken Akzent waren bestimmt auch dabei. Dazu Diebe, Mörder, korrupte Politiker, Buchhalter nicht zu vergessen. Dann auch immer wieder Zuhälter, Prostituierte und viele andere Sünder, oder? Alle kamen zu dieser Feier, denn das waren die Menschen, mit denen Matthäus zu tun hatte, bevor er zum Glauben kam. Er war der Verachtetste. Keiner wollte was mit den Zöllnern zu tun haben und deswegen war er nur mit den Sündern zusammen. Doch dann passiert wieder etwas Unglaubliches, oder? Du bekommst auch eine Einladung zu Matthäus' Feier. Und dann stellst du die Frage, ich? Na, das ist unglaublich. Wenn mich jemand sieht mit diesen Zöllnern und Sündern. Also, du willst doch nicht mit diesen gesehen werden. Was sollen meine Freunde denken? Hast du keine Angst? Da sind Prostituierte, Zuhälter, all dieser ganze Was würdest du tun, wenn du diese Einladung bekommst? Was würdest du denken, wenn du diese Feier so siehst? Und es ist so wichtig zu verstehen hier in diesem Abschnitt, wer saß in ihrer Mitte? Wer war der Ehrengast der ganzen Feier? Für wen veranstaltete Matthäus hier diese Party? Es war Jesus Christus, der Sohn Gottes, der in der Mitte der Sünder war. Der Retter der Welt und dazu noch seine Jünger mit ihm. Und darum geht es hier in diesem Abschnitt. Darum geht es in dem Evangelium. Darum geht es in der ganzen Schrift, was wir in Vers 17 später noch genauer betrachten. Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder. Das ist eine der zentralsten Botschaften der ganzen Schrift, der ganzen Bibel. Und vielleicht denkst du jetzt, ich bin total verwirrt. Ja? Also irgendwie, ich komme jetzt nicht mehr mit. Ich meine, wir haben doch gehört, wir sollen in Buße leben. Und Buße, eine Veränderung des Lebens. Oder? Wir sollen doch alles verlassen. Wir sollen uns von allen absondern. So an einige Stelle sagt sogar, wir sollen unser Vater und Mutter hassen. Wie konnte also Matthäus hier diese Feier mit diesen Sündern veranstalten? Wie konnte Jesus hier in der Mitte bei diesen Menschen sitzen? Wie konnten seine Jünger mittendrin dabei sitzen? Oder die Frage, die wir uns vielleicht auch immer wieder stellen in unserem Leben, wie soll mein Leben in Buße nach meiner Wiedergeburt eigentlich aussehen? Wie soll sich mein Leben ändern, wenn ich Christ bin? Was soll ich mein Kind, meinen Freunden, meinen Arbeitskollegen sagen, wenn sie mich fragen, wie ändert sich eigentlich das Leben eines Christen, nachdem er sich bekehrt? Kannst du das klar beantworten? Und wir kennen diese Frage, wir haben es schon unzählige Male gehört. Wie soll ein Christ aussehen? Und das bringt uns zu unserem ersten Unterpunkt hier. Die Wirksamkeit des Evangeliums beim Bezeugen oder beim Zeugnisgeben muss nach Gottes Plan ablaufen. Und das ist ein so wichtiger Punkt, den ich mit euch wirklich ausführlich betrachten will. Denn die Antworten auf diese Fragen, die ich eben gestellt habe, sind so, so wichtig für jeden von uns. Und wir müssen sie klar beantworten. Und um diese Fragen wirklich klar zu verstehen, im gesamten Kontext der Schrift, lasst mich euch eine andere Frage stellen, die heute so oft falsch gemacht und so oft falsch gelehrt wird. Und die Frage ist, was ist der wichtigste Schritt im Leben eines Menschen, wenn er zum Glauben kommt? Was ist der wichtigste Schritt der Veränderung im Leben eines Neubekehrten? Fünf Sekunden fühlen sich mal an wie fünf Minuten. Was ist der wichtigste Schritt der Veränderung im Leben eines Neubekehrten? Und hier fallen so viele Christen auf die Nase. Nicht nur das, hier reißen viel zu viele Christen Menschen geradezu in den Abgrund und manchmal sogar komplett weg von Christus. Warum? Weil viel zu viele Christen das christliche Leben und die Veränderung bei einem Christen und bei der Bekehrung in eine Box packen. Sie kreieren einen Musterplan, wie ein Christ auszusehen hat nach seiner Bekehrung, wie er sich zu verhalten hat, ohne dass die Schrift wirklich explizit darüber redet. Doch Leute, der erste Schritt bei jedem Neubekehrten, die wichtigste Wahrheit bei jedem, der zu Christo kommt, ist nicht die Veränderung des Lebens, sondern die Veränderung des Herzens. Es ist so wichtig. Es geht nicht zuerst um die Veränderung des Lebens, sondern um die Veränderung des Herzens. J.C. Ryle, ein Theologe, macht es ebenfalls so deutlich. Er sagt, was ist das Wichtigste, was wir brauchen, um ein wahrer Christ zu sein? Ein neues Herz. Was ist das Opfer, das Gott von uns verlangt? Ein bußfertiges Herz. Was ist die wahre Beschneidung? Die Beschneidung des Herzens. Was ist echter Gehorsam? Gehorsam vom Herzen. Was ist rettender Glaube? Glauben von Herzen. Und was ist der wichtigste Befehl der Weisheit? Mein Sohn, gib mir dein was? Dein Herz. Ja, wir sollen ein Leben in Buße führen, abgesondert von Sünde. Doch wo fängt selbst Buße an? Im Herzen. Es ist eine Veränderung im Herzen, die so komplett ist, dass sie zu einer Veränderung des Lebens führt. Und dort muss es immer, immer, immer anfangen bei uns, in unserem Herzen, in unserem Denken, in unserem Sein als austauschbare Begriffe. Das ist die erste wichtigste Wahrheit hier. Doch Leute, und das ist so wichtig für uns, wer kann eigentlich Herzen verändern? Eigentlich ganz logisch die Antwort, natürlich Gott. Und trotzdem sind wir manchmal so dabei zu arbeiten und zu tun und fragen uns, warum? Warum klappt es nicht? Die Veränderung des Herzens kann nur Gott bewirken. Keine äußere Veränderung kann jemals die Veränderung des Herzens bewirken. Sondern Gott allein nach seinem perfekten und souveränen Plan. Gott muss zuerst im Herz wirken, damit eine wirkliche Wiedergeburt, wahrer Glaube und wahre Buße geschieht. Denn nur dann wird eine Person auch wirklich Jesus ganz nachfolgen. Und nur dann ist wahre Veränderung im Leben auch wirklich möglich. Und die zweite Wahrheit hier, die so wichtig ist, weil wir auch an dem gleichen Punkt wieder knabbern. Wir haben es verstehen, dass erst die Veränderung des Herzens. Und jetzt, was passiert nach der Wiedergeburt? Das ist die nächste Wahrheit. Mit der Wiedergeburt dann, mit dem wahren Veränderung des Herzens, ist es Gott, Christus und der Heilige Geist, die dem neuen Christen aufzeigen, in welchen Bereichen seines Lebens ganz klare Veränderung stattfinden muss. Es ist so wichtig. Gott, der Heilige Geist und Christus zeigen dem Neubekehrten auf. Es geht nicht darum, was du willst, was andere meinen, was du tun sollst. Denn wir, du, ich, wir haben überhaupt keine Autorität, Veränderung im Leben von anderen Leuten festzuhalten oder festzulegen. Wir haben keine Autorität. Denn wo ist alle Autorität gegründet? So wichtig für uns in Gottes Wort. Und wir gehen nie darüber hinaus. Und dieses perfekte Wort gibt uns allen Prinzipien, die für alle Christen gleichgültig sind, wie ein verändertes Leben aussehen muss. Aber Gott und sein heiliges Wort legen diese Veränderung fest. Und dann der dritte Punkt, wo wir auch so oft auf die Nase fallen, ist, diese gottgegebene Veränderung im Herzen zuerst und dann im Ausleben, Gott gewirkt durch sein Wort, sieht bei uns allen anders aus. Und das ist so ein wichtiger Punkt, der mir so auf dem Herzen liegt, dass wir das alles verstehen. Das meine ich mit dieses in die Box packen. Wir sind in unserer heutigen Zeit sind so, vielleicht wir Deutschen sind auch ein bisschen so, dass wir danach neigen, manchmal so Struktur, alles muss ein bisschen gleich sein, ein bisschen uniform sein. Ja, ein Christ muss so und so aussehen, so und so sich anziehen, so und so handeln. Aber so wichtig zu verstehen. Und auch wenn wir uns Matthäus anschauen, das veränderte Leben eines Christen sieht bei uns allen anders aus. Und ihr fragt euch vielleicht, ach, wir haben doch alle die gleichen Prinzipien. Ja, die Richtlinien der Schrift sind für uns alle gleichgültig, doch das Ausleben in deinem Leben sieht anders aus als bei mir. Warum? Weil wir anders sind. Weil wir alle unterschiedlich ticken, weil wir an unterschiedlichen Orten, keiner von uns ist exakt die gleiche Person am gleichen Ort mit der gleichen Person verheiratet. Nein! Und das gebraucht Gott. Das Ausleben der Richtlinien, der Gebote Gottes wird bestimmt und gewirkt durch Gott und seinen Geist im Leben seiner Kinder nach seinem Plan. Und es wird für jeden Veränderung geben, nach Gottes perfekten Plan. Aber es gibt keine Mustervorlage, wie es auszusehen hat, weil Gott individuell in deinem Leben mit dir wirken möchte, mit deinen Besonderheiten nach seinem perfekten Plan. Und er wird es jedem von uns offenbaren, der nach seinem Willen trachtet, wann, wo und wie es auszusehen hat. Für einen heißt es, gib deinen Job auf, wie bei Matthäus. Bei dem anderen heißt es, bleib in deinem Beruf, bleib an deinem Arbeitsplatz, weil du da am meisten zeugen kannst. Für den einen heißt es, zieh weg, wie bei Abraham. Bei dem anderen heißt es, bleib am gleichen Ort. Nein, für den einen heißt es nicht, ich darf mich scheiden lassen, weil dafür gibt es ganz klare Prinzipien in der Schrift. Doch Leute, heutzutage hören wir so oft in diesem Bereich so viele falsche Lehren, so viele Gesetze, wie es zu sein hat und was du zu tun hast und wie du dich zu verändern hast. Wenn diese Dinge nicht in Übereinstimmung sind mit Gottes Worten, in den Prinzipien, dann sind das einfach falsche Lehren. Jesus hatte Matthäus so wunderbar, einzigartig erschaffen, zu sich berufen, um hier diese Feier zu veranstalten mit all diesen Menschen. Und Matthäus war dazu berufen, genau diese Feier zu veranstalten. Und deswegen sind wir manchmal so geschockt, wenn wir uns die Frage stellen, wie kann eigentlich einer in die Ghettos gehen? Wie kann eigentlich einer mit den Prostituierten zusammenarbeiten? Wie kann jemand Versicherungsmakler sein oder Neudeutschland leben und nicht in den USA? Man muss sich so anziehen und so verhalten und so und so und so. Leute, Veränderung im Leben sieht bei uns allen anders aus. Nach unseren Gaben, Fähigkeiten, Stärken, Schwächen. Wir sind nicht alle gleich und nicht alle gleich berufen, sondern unterschiedlich als ein Leib mit vielen Gliedern zu Gottes Ehre, nach seinem perfekten Plan und immer in Übereinstimmung mit seinem Wort. Das ist so wichtig zu verstehen, hier im ganzen Abschnitt. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht die ganze Zeit, okay, Gott kann nur die Herzen verändern. Er legt es in seinem Wort fest, wie Veränderung aussehen soll. Und es sieht bei uns allen anders aus. Was ist dann überhaupt meine Aufgabe? Ja? Was soll ich dann tun? Wozu das alles? Was soll ich machen? Lass mich dir drei grundsätzliche Prinzipien hierzu geben, was deine Aufgabe ist in deinem Leben für dich ganz praktisch. Und der erste Punkt ist hier, Gott will dich gebrauchen. Das ist ein so wichtiger Punkt. Klingt auch wieder so logisch und wir alle wissen es, aber es ist so wichtig, uns zu erinnern, Gott braucht uns nicht, aber er will uns gebrauchen. Er hat es beschlossen, dass wir seine auserwählten Gefäße sind, um seinen Willen in diese Welt zu verkündigen, verbal und nonverbal. Und das ist eine große Verantwortung. Weil um seinen Willen zu verkündigen und auszuleben, müssen wir zuerst mit Gott leben. Bei uns im Herzen muss es anfangen, damit Gott dich auch wirklich gebrauchen kann. Und es sieht wie aus? Der zweite Punkt, Gott will, dass du ein Licht in der Welt bist. Gott will, dass er dich nicht nur gebraucht, sondern er hat ein ganz klares Ziel, dich als Licht in dieser Welt zu gebrauchen. Er will, dass du ein Licht bist, dass du ein Zeugnis bist von ihm. Und das wichtigste Prinzip hier ist Kolosser 3, 16 bis 17. Lasst das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lob, Gesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Ohne Gottes Wort gibt es kein Zeugnis. Ohne Zeugnis bist du vielleicht gar nicht wiedergeboren. MacArthur sagt es an diesem Punkt so klar, du bist die einzige Bibel, welche viele ungläubige Menschen jemals lesen werden. Dein Leben ist jeden Tag unter Beobachtung. Was lernen andere von dir? Können sie ein klares Bild deines Gottes erkennen? Bist du ein Licht in dieser Welt? Das ist ein so wichtiger Punkt. Komm zur Gemeinde. Komm zu den Hauskreisen, begib dich unter Christen, begib dich unter Gottes Wort und lebe dieses Wort auch wirklich aus. Sei ein Licht, indem du deine Gaben einsetzt. Es ist die eine Wahrheit vor dem einen Retter, die uns zum Ausleben antreiben muss. Ist es bei dir so? Strebst du danach, dich von Gott gebrauchen zu lassen als ein Licht in dieser Welt oder lebst du nur auf einer einsamen Insel für dich alleine? Denn Gottes Wort geht noch weiter und das ist der dritte Punkt hier, das dritte Prinzip für unser Leben. Christus nach, Gott will, dass du jünger machst. Ich werde dir nicht ausufern in diesem Bereich, aber Gott will nicht nur, dass du als Licht gebraucht wirst, sondern er will, dass du dich ganz aktiv in andere Menschen investierst. Sei also nicht passiv, selbstsüchtig, oberflächlich oder faul, sondern folge der Schrift, die zu dir und mir sagt, mach zu Jüngern. Und das Schöne ist hier, wir denken manchmal so abstrakt, ja, wir denken immer so, Jünger machen ist so ein Programm der Gemeinde, da muss man erst das EBTC mit 99,9 bestehen und so weiter und so fort. Nein, wo fängt Matthäus an, Jünger zu machen? So wichtig, wo fängt Matthäus hier an? In dem Abschnitt. In seinem Haus. Er nutzte sein Haus, er lud die Leute zu sich ein. Und hier ganz wichtiges Prinzip, vielleicht ein bisschen mehr für die Frauen, aber wir können Männer auch so ticken, dein Haus muss nicht perfekt sauber sein. Ich meine, Sauberkeit ist eine Definitionssache. Ja? Du musst auch nicht ein fünfgängiges Menü fertig machen. Und das erste Treffen mit Ungläubigen in deinem Haus muss auch kein fünfstündiges Gebetstreffen sein. Was machte Matthäus hier? Er feierte. Er machte es gemütlich. Er diente seinen Freunden. Er freute sich. Er lachte sogar. Ja, Christen dürfen lachen. Er strahlte. Denn was war das Zentrum dieser Feier? Es war Jesus. Und er freute sich nicht nur, er war euphorisch. Euphorisch allen Menschen zu erzählen auf dieser Feier, es ist Jesus der Retter. Lerne ihn kennen. Wie oft fällt es uns leicht, über Hobbys, über Sport oder über Essen so euphorisch zu reden, dass andere sagen, ich will das auch essen. Wie euphorisch sprichst du über dein Leben als Christ? Was sehen die Menschen, wenn sie dich fragen, wie geht's dir? Das ist eigentlich die einfachste Frage, die Leute einen stellen können, wenn man sie jahrelang nicht gesehen hat, wie geht's dir? Heißt dann, ja, ich mache dir die Arbeit und ach, ist alles bitter und naja, du kennst ja auch ein paar Kinder jetzt gehabt und die einfachste Frage, wie geht's dir? Meine Gemeinde ist der Hammer, mein Herrn, liebe ich, ich folge ihm nach. Man muss auch nicht sagen, oh, komm und lerne ihn kennen, sondern einfach strahle von ihm. Und es ist jedes Mal, wenn die Person wieder siehst, irgendwann sagt er, was ist da los? Mit welcher Ausstrahlung lebst du dein Leben als Christ und wie euphorisch sprichst du über deinen Retter? Spurgeon sagte einmal, das Leben eines Menschen ist immer überzeugender als seine Rede. Und D.L. Moody stimmt mit ein, wenn er sagt, ein Mensch sollte so leben, dass jeder erkennt, dass er Christ ist. Das ist unser Leben von dem einen Retter. Weil Gott dich als Licht gebrauchen will, damit alle an dir sehen, es gibt einen großen Gott, einen großen Retter. Und Gott gibt uns hier durch Matthäus ein so wunderbares Beispiel. In diesem kurzen Abschnitt hier in Markus 2 ein so wunderbares Beispiel, wie wahre Veränderung im Leben aussieht. Eine wahre Veränderung im Herzen, die zu einer wahren Veränderung des Lebens führte, nach Gottes perfekten Plan. Vers 15 noch einmal, und es geschah, als Jesus in dessen Haus zu Tisch saß, dass auch viele Zöllner und Sünder sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch setzten, denn es waren viele, die ihm nachfolgten. So wichtig hier zu lesen. Viele fingen an, Christus nachzufolgen. Vielleicht überliest man das ganz schnell, aber begreift ihr das? Es waren nicht nur die vier, fünf Jünger, die hier waren und dann von diesen Leuten, von diesen Sündern waren viele, die ihm nachfolgten. Es war die Veränderung gewirkt durch das Evangelium im Herzen dieser Menschen, weil Matthäus da wirkte, wo Gott ihn hingestellt hatte. Es ist so schön zu sehen, wie Matthäus hier seine alten Kumpels einlädt. Wir können manchmal, wenn wir gläubig werden, können wir so abstrakt denken, nur noch mit Heiligen zusammen sein. Aber Gott hat dich ganz bewusst aus einer Situation herausgeholt, aber immer noch dir die Möglichkeit geschenkt, solange es noch möglich ist, für dich in diese Situation wieder hineinzugreifen. Solange noch die Zöllner und ganzen anderen Sünder mit Matthäus Verkehr wollten, bis sie begriffen hatten, dass der komplett verrückt wurde als Christ. Aber bis dahin nutzte er noch die Möglichkeit, ihnen das Evangelium nachzubringen. Und viele folgten Christus nach. Denn das Ziel der Feier war, Jesus in den Mittelpunkt zu stellen. Denn wem oder was war es nicht peinlich, unangenehm, anstößig, zuwider hier mit den Sündern zu feiern? Es war Jesus Christus, der Erlöser der Welt. Und diese ganze Geschichte hier mit Matthäus und seiner Feier und dann wie viele ihm nachfolgen, klingt so wunderbar, oder? Wir können dann sagen, das ist so wie bei uns zu Hause. Wir machen das jetzt über Ostern. Wir feiern alle, laden alle ein und dann werden ganz viele gläubig. Manchmal denken wir, einfach befolgen der Schrift heißt, dass wir jetzt ein wunderschönes Leben haben. Unzählige Menschen sich bekehren. Aber in diesem Abschnitt sehen wir genau, dass es eben auch nicht so ist. Denn wir leben in der Feindschaft gegen diese Welt. Und wir sehen hier auch in diesem Abschnitt, denn wem war das alles zuwider? Wer hatte mal wieder etwas einzuwenden, dass diese Feier hier in diesem Kontext mit diesen Leuten hier stattfand? Und das bringt uns zum zweiten Unterpunkt. Die Wirksamkeit des Evangeliums beim Zeugnisgeben wird auf Ablehnung stoßen. Vers 16. Und als die Schriftgelehrten und die Pharisäer sahen, dass er, Jesus, mit den Zöllnern und Sündern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Es sind mal wieder die Pharisäer, die Trenner, die Separatisten, die hier gegen Jesus auftreten. Die Pharisäer waren die super gesetzlichen Wächter von dem schriftlichen Gesetz von Mose, aber eben auch die Wächter von den mündlichen Traditionen. Irgendwann legten die Pharisäer fest, dass es 316 Gesetze gibt. 248 positive und 365 negative. Doch nicht allein die Pharisäer kamen hier und meckerten, sondern auch die Schriftgelehrten. Und die Schriftgelehrten waren diejenigen, die sicherstellten, dass diese Gesetze eingehalten wurden. Und sie kreierten, die Schriftgelehrten, die Superpharisäer, die Ausleger des Gesetzes, einen Zaun von zusätzlichen Gesetzen, um die eigentlichen Gesetze, damit die Treuen nicht in Sünde fallen würden. Und diese zusätzlichen Gesetze waren immer die immer wachsenden mündlichen Traditionen, die irgendwann mehr Gewicht hatten als das schriftliche Gesetz von Mose. Die Frage ist hier, was war eigentlich das Problem von diesen schriftgelehrten Pharisäern? Warum kommen sie hier und meckern wieder? Wir finden in Lukas 5, 30 wieder der Parallelstelle, da heißt es sogar noch klarer, und die Schriftgelehrten unter ihnen und die Pharisäer murrten gegen seine Jünger und sprachen. Sie murrten, wie in Lukas 15, 1 bis 2. Es pflegten sich Jesus, aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Immer wieder murrten diese Pharisäer. Immer wieder dieses Stöhnen von den Leuten. Doch was war ihr Problem? Sie waren nicht neidisch, dass sie nicht eingeladen wurden. Ja? Sie wollten so weit wie möglich wegbleiben von diesen Sündern. Sie murrten und meckerten, weil Jesus bereit war, sich mit diesen Menschen einzulassen, mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Damals zählt das, wenn du mit jemandem zusammen isst, warst du mit ihm befreundet. Du hast eine Beziehung mit der Person. Du bist mein Freund. Wir haben enge Gemeinschaft. Jesus hatte gerade erst den Leprakranken geheilt. Erinnert euch dran, in Markus 1 am Ende. Aber es ist eine Sache, einen unheilbar Kranken zu heilen und mit ihm in Kontakt zu kommen, der nichts dafür konnte. Aber es ist etwas anderes, mit direkten Sündern in Kontakt zu kommen, als eine bewusste Entscheidung, wie mit diesem Zöllner. Und dann sagen sie, warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Seht ihr diese verachtenswürdige rhetorische Frage hier? Wie könnt ihr es wagen, mit diesen Sündern Kontakt zu haben? Wie abscheulich seid ihr? Diese Leiter dachten, und das ist das ganze Verrückte, und wir sehen es in Vers 17, wie dann Jesus weiter darauf eingeht, diese Leiter dachten, sie waren so geistlich, so rein, weil sie Gottes Gesetze einhielten. Und sie hassten alle, die gegen ihre Art und Weise lebten. Sie hassten. Und heute sehen wir es auch. Die religiöse Welt heutzutage hasst sola gratia, hasst die Erlösung allein aus Gnade. Weil diese Welt, in der wir leben heute, sie liebt es, verantwortlich zu sein. Sie liebt es, alles in der Hand zu haben. Sie liebt es, zu bestimmen. Wie diese Pharisäer hier. Sie wollten sich nicht demütigen. Und das ist der wichtigste Schritt bei der Erlösung, dass du dein Herz kapitulierst vor Gott und sagst, Herr, ich bin nichts. Rette mich allein aus Gnade. Doch ohne Buße gibt es keine Rettung. Buße von der eigenen Unfähigkeit und Sündhaftigkeit und der Anerkennung, ich kann nichts aus mir selbst tun. So verachtete die geistliche Elite hier, Jesus und seine Jünger, und sie versammelten sich gegen sie. Schlag mal kurz auf, Lukas 18. Da sehen wir wieder. Es ist ganz spannend zu sehen, immer die Geschichten in der Schrift, immer wieder in Verbindung mit Zöllnern. Da ist auch eine Geschichte, die wir alle ganz gut kennen, Lukas 18. Um dieses Treiben zu sehen von diesen Pharisäern. 18, 10 bis 14. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel. Ihr kennt zum Teil diese Geschichte sehr gut. Die zwei Menschen gehen hinauf, um zu beten. Der eine, wieder, ein Pharisäer. Der andere, ein Zöllner. Dieser Unreine. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so. Oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher und auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal die Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Und sagte Jesus, dieser ging rechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jedem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Leute, das war das heuchlerische Treiben der Pharisäer, der geistlichen Elite, die sich selbst erhöhte, Tag ein, Tag aus. Und wenn wir hier diese Pharisäer und Schriftgelehrten sehen, diese Supergeistlichen, können wir uns die Frage stellen, wie siehst du dich eigentlich selber? Wie siehst du dich, wenn du über dein Leben als Christ nachdenkst? Was ist deine Einstellung gegenüber anderen Ungläubigen, gegenüber Sündern, wenn du mit ihnen zu tun hast? Wie gehst du mit ihnen um? Und das sind doch die Fragen, die wir uns schon in Verbindung mit davor die ganze Zeit stellen. Welchen Umgang sollen wir eigentlich noch mit Ungläubigen haben? Wie sollen wir ihnen begegnen? Wie soll unsere Beziehung und unsere Aktivität mit ihnen aussehen? Und Leute, in diesem Bereich gibt es so viele falsche Lehren. Wenn wir nur kurz mit euch drei anschauen, denn das Verständnis, wie wir Jesus bezeugen in dieser Welt, ist so wichtig für uns, unser praktisches Leben. Und einer der meisten oder einer der größten Irrlehren in diesem Bereich ist gezielte Feindschaft. Manche Christen sehen Ungläubige als Feinde an. Erst recht, wenn es um moralische Werte geht in unserer heutigen Zeit. Ja, wir sollen als Christen gegen diese Welt in Bezug auf Sünden wie Abtreibung und Homosexualität und andere Dinge aufstehen. Doch was sagt uns die Schrift so deutlich? Epheser 6,12 sagt es so klar. Unser Kampf richtet sich nicht gegen was? Fleisch und Blut, sondern gegen jede Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und Jesus Christus sagte so klar in Matthäus 13, 39, der Feind ist der Teufel. Auch wenn Menschen verdorben sind, sind sie nicht unsere direkten Feinde. Und Paulus erinnert uns in Titus 3, 3, was wir schon vor einigen Wochen betrachtet hatten im Titusbrief, da sagt er, denn auch wir waren einst diese Sünder. So wichtig. Und Matthäus 5, 44 können wir auch nochmal einfach hören, hört einfach zu, da heißt es so klar, ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Und in Vers 46 heißt es hier, denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner das Gleiche. Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch nur die Zöllner so? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Leute, wir sollen anders sein als die Welt. Wir sollen Lichter sein. Und das bedeutet, dass wir ein Zeugnis sein sollen in dieser Welt für Christus. Die zweite falsche Ansicht hier ist die radikale Absonderung. Sehen wir auch ganz oft. Manche sagen, wir dürfen überhaupt keinen Kontakt mit der Welt haben, damit sie uns nicht negativ beeinflussen. Wir müssen uns komplett absondern. Nur dann, wenn es absolut lebensnotwendig ist, müssen wir, wie die Amish-Sekte, die auch ganz abgesondert lebt. 1. Korinther 5, 9 bis 10 sagt es so klar: Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt. Oder den Habsüchtigen oder Räuber oder Götzendienern. Sonst müsstet ihr aus der Welt hinausgehen. Rhetorisch: Ja, wir sollen abgesondert leben von den Christen, die sich bewusst mit Sünde, die bewusst in die Sünde gefallen sind. Aber wir sollen nicht aus der Welt hinausgehen. Was passiert, wenn wir uns radikal absondern von der Welt? Wir verfehlen den Befehl aus Matthäus 28. Wir sind ungehorsam, weil wir nicht mehr zu Jüngern machen. Und wir werden hochmütig, weil wir meinen, wir sind etwas Besseres als die anderen. Und die andere falsche Lehre, die wir hier finden, ist die komplette Eingliederung. Andere Christen meinen, Christen sollten so viel wie möglich mit Ungläubigen zu tun haben. Sie sollen so aussehen, sie sollen so reden, sie sollen so handeln, sie sollen sich alles so tun wie die Welt. Selbst dann, wenn es mit der Schrift nicht übereinstimmt. Und dieses Weichspüler-Christentum sehen wir, viel zu oft. Seid wie die Welt, weil ihr in der Welt seid, stimmt mit allen gesellschaftlichen Veränderungen überein, weil ihr zeitgemäß sein wollt, denn nur so erreichen wir die Menschen. Doch die Bibel lehrt etwas komplett anderes. Da heißt es in Johannes 17, 14: Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Weiter, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Wir sind in die Welt gesandt worden, um als Lichter zu leuchten, als Menschen, die nicht von der Welt sind, aber in der Welt, um die Wahrheit zu verkündigen. Leute, Christus war hier in der Mitte der Sünder. Er ging zu denen niemand gehen wollte. Er gab Zeugnis zu denen sich keiner hintraute. Er tat das, wozu auch er uns berufen hatte. Lichter zu sein, seinen Namen zu verkündigen, für seinen Namen zu leuchten, damit auch diese durch Gottes Wort den einen Retter kennenlernten. Und es bringt uns noch schnell zum letzten Punkt hier. Die Wirksamkeit des Evangeliums beim Zeugnisgeben ruft Sünder zu Buße auf. Und es ist spannend zu sehen hier in Vers 16, 17, wen die Pharisäer eigentlich ansprachen, oder? Es ist spannend zu sehen, dass hier die Pharisäer die Jünger ansprachen. Sie versuchten, diese zu beeinflussen, diese mit hinabzuziehen, wie es der Satan heute so oft tückisch versucht, wenn er die Christen angreifen will. Er will sie von hinten angreifen, die Beine wegziehen. Aber wer tritt für sie ein? Vers 17. Als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen: Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Leute, es ist so schön hier zu sehen. Jesus hört alles. Jesus ist für die Seien da. Es wird uns noch nicht mal berichtet, dass die Jünger hier antworten, sondern Jesus tritt sofort auf. Er war bestimmt im Haus gewesen und sie waren draußen, weil die Pharisäer sich bestimmt nicht nähern wollten, um nicht unrein zu sein. Und er stellt hier diese Wahrheit so klar, deutlich fest: Nicht die Starken, die Gesunden, die Gerechten brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Leute, kein Arzt auf dieser Welt verbringt seine Zeit mit gesunden Menschen, oder? Und ich rede jetzt nicht von psychosomatischen Dingen oder unsere Wehwehchen, mit denen wir manchmal zum Arzt rennen, sondern eigentlich beschäftigt sich ein Arzt, oder Florian? Hauptsächlich mit kranken Menschen. Klingt irgendwie logisch. Aber hier sehen wir eine der zentralsten Wahrheiten der ganzen Schrift. Und ich wünschte, wir hätten noch mehr Zeit, uns damit zu beschäftigen, aber ein paar Gedanken noch zu dieser Aussage. Man könnte fast meinen, es ist ein bisschen sarkastisch, was Jesus hier sagt. Die Gerechten, oder? Die Starken. Warum? Was hat Florian heute früh vorgelesen? Aus Römer 6. Nee, Römer 3 warst du. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Da ist keiner, der nicht gesündigt hat, auch nicht einer. Doch die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren so verblendet und überzeugt: Wir sind die Starken. Wir sind die Gerechten, wir sind die Gesunden, wir sind die Reinen. Vielleicht haben sie so gedacht, Herr May, er kann gar nicht uns meinen. Wir sind die Starken, wir brauchen keinen Arzt. Aber die da drüben, wir haben es geschafft, in den Himmel zu kommen. Doch Leute, das ist die schlimmste und die größte Lüge dieser Menschheitsgeschichte, die wir heute hören. Die größte Lüge Satans ist, du bist gut. Du bist schon ganz okay. Mach dir keine Sorgen. Mach dir keinen Kopf. Doch Leute, Christus ist nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Und hier kommt die wichtigste Wahrheit aus diesem Vers 17. Ohne die Erkenntnis, dass du ein verlorener Sünder bist, gibt es keine Errettung. Lass mich das nochmal sagen. Ohne die Erkenntnis, dass du ein verlorener Sünder bist, gibt es keine Errettung. Ohne dass du erkennst, dass du verloren bist und du unfähig bist, dich selbst zu retten, gibt es keine Hoffnung für dich. Denn ohne Sünderkenntnis keine Buße, ohne Buße keine Vergebung, ohne Vergebung keine Errettung. Das ist, was die Schrift hier sagt. Doch um zu erkennen, dass du Sünder bist, das ist Gnade. Dafür ist Jesus gekommen in dieser Welt, um dir in deinem Herzen aufzuzeigen, du bist ein verlorener Sünder und kannst dich selbst nicht erretten, aber ich bin gekommen, um zu retten. Der Puritaner Matthew Mead sagte 1661, bis der Sünder nicht von seiner Sünde überführt wird, kann er sich nicht bekehren. Christus ist gekommen als Retter für die Sünder. Der Heilige Geist ist gekommen, um uns der Sünde zu überführen. Bis Sünde nicht erkannt wird, wird Christus auch nicht gesehen. Und J.C. Ryle stimmt mit ein, wenn er sagt, Christus wird niemals ganz gewertschätzt, bis die Sünde nicht klar gesehen wird. Und für viele von uns klingt das so logisch. Vielleicht auch für die von euch, die so lange schon im Glauben sind, denken, ach, das ist so logisch. Natürlich muss ich erst sehen, dass ich Sünder bin, damit ich Christus sehe. Aber wir machen das oft so falsch, wenn wir mit Ungläubigen zu tun haben. Immer wieder, und ich höre es immer wieder. Wir sind so oft aufs Äußere fixiert. Und ich sage nicht, und auch beim Beten. Und denk jetzt nicht, dass ich das irgendwie radikal meine. Man kann nicht mal für einen Ungläubigen beten, für irgendwelche praktischen Dinge. Aber viel zu oft höre ich, dass man hört, kannst du für den und den Ungläubigen beten, dass er seinen Arbeitsplatz bekommt. Und ich sage, bestimmt. Aber das Zentralste vor allen anderen, wofür wir beten sollten für Ungläubige, ist, dass Gott Veränderung im Herzen schenkt. Ob er den Arbeitsplatz gibt oder nicht. Es ist so unwichtig, was alles im Leben passiert. Gott sollte sogar ihnen Dinge in den Weg stellen, damit er es endlich erkennt. Wir sind oft so, wir bringen die Leute in die Gemeinde, zum Hauskreis, zu den Sachen, ist alles gut. Aber beten wir für die Veränderung des Herzens. Alles andere ist schön und gut. Aber wir lassen manchmal diese ganzen Sachen, die äußeren Dinge, kommen so in den Zentrum. Es bringt nichts, wenn eine Person für 12 Monate in die Gemeinde kommt und sich nie im Herzen bekehrt hat. Ich habe mich auch vor kurzem mit einer Person unterhalten und die gefragt, warum er noch nicht wiedergeboren ist. Kennt es seit Jahrzehnten. Ich habe auch zu ihm gesagt, weil er nur gestottert hat und gesagt hat, er will sich einfach nicht verändern, habe ich gesagt, ich weiß, du musst dich auch nicht verändern. Bis du nicht verstanden hast, welch großer Sünder du bist, wirst du auch nie deine Not und dein Verlangen nach Jesus sehen. Es geht nicht darum, dass du irgendwelche Dinge veränderst. Die denken immer, man muss sich verändern als Christ. Darum geht es nicht. Es ist nicht der Schritt, der wichtig ist, sondern dein Herz. Dass du verstehst, dass du verdorben bist und dass Jesus dein Retter ist. Das ist das Größte und das Wichtigste, was wir den Menschen beibringen müssen. Denn dafür ist Jesus in die Welt gekommen. Leute, dafür ist Jesus gestorben am Kreuz. Für Sünder. Und wir können uns selber prüfen. Wir können selber fragen, wozu nenne ich mich Christ? Wenn du nicht erkennst, dass ich ein großer Sünder bist, aber ich habe einen großen Retter. Wenn du das nicht erkannt hast, dann bist du nicht errettet. Deswegen komme zu dem perfekten Arzt Jesus Christus. Denn Jesus Christus, es ist schon schön, dass er hier als Arzt dargestellt wird. Und da kann Florian bestimmt noch besser reden als ich. Aber Jesus als der perfekte Arzt stellt immer die perfekte Diagnose. Und wie fällt diese aus für uns alle? Du bist ein Sünder. Du bist todkrank. Also tu Buße, denn ich bin der wahre Retter. Ich bin der beste Arzt der Menschheitsgeschichte, sagt Jesus. Und nur diese Diagnose allein macht den Weg frei für die wichtigste Behandlung deines Lebens, welche ist eine Herztransplantation. Das ist es, was wir brauchen. Nicht die Veränderung des äußeren Menschen, sondern die Veränderung von innen nach außen. Ein neues Herz für Christus. Und zu guter Letzt können wir auch sagen, Jesus hat dann auch die beste Reha. Ein Leben der Buße, ein Leben der Heiligung, ein Leben der radikalen und hingegebenen Nachfolge. Verkündigt durch sein Wort, gewirkt durch seinen Geist und gehorcht von seinen Heiligen, von Herzen heraus bis in alle Welt. Und diese Reha, wie die meisten von euch wissen, die Christen sind, dauert ein Leben lang, ist nie abgeschlossen. Erst dann, wenn wir einkehren in das ewige Reich unseres Herrn, verherrlicht und vollkommen vor seinem Thron, wenn wir dann niederfallen vor ihn und ihn huldigen werden und loben in alle Ewigkeit, weil wir erkennen, Jesus ist der Freund der Sünder und sein Evangelium ist wirksam. Deswegen erlebe die Wirksamkeit des Evangeliums. Bezeuge die Wirksamkeit des Evangeliums. Wie hier. Und wir werden den ganzen Markus-Evangelium sehen. Jesus ist gekommen, um Sünder zu retten. Also lasst uns hingehen. Lasst uns für die Herzen beten. Lasst uns mit Gottes Wort wirken lassen. Lasst uns das Wort verkünden, dass es in den Herzen wirkt, damit Gott letztendlich alle Ehre bekommt. Amen. Lass mich noch kurz beten und dann singen wir noch zwei Lieder. Treuer Gott und Vater, ich möchte dir danken für deine wunderbare Gnade und für dein wunderbares Wort. Ich bin dir so dankbar dafür, dass wir das Markus-Evangelium haben und es zusammen betrachten können und dass wir uns einfach über Monate hinweg einfach nur mit dir, Herr, beschäftigen dürfen. Herr, ich muss bekennen, in meinem Leben, und vielleicht müssen viele von uns bekennen, dass wir so oft über die weltlichen, äußerlichen Dinge so viel Gedanken machen und wir vergessen selbst in unserem Leben als Christ so oft, worum es wirklich geht, dass unser Herz bei dir ist, ungeteilt. Herr, du sagst, wir sind nicht von der Welt, aber in der Welt. Und deswegen dürfen wir uns natürlich auch mit den Dingen der Welt beschäftigen. Aber Herr, wo ist über allem und vor allem unser Herz? Lass es bei dir sein. Herr, ich bete, dass unser Herz wirklich ungeteilt auf dich gerichtet ist, weil dann ist auch wirklich in unserem Leben, wenn wir dein Evangelium verkündigen, das Herz des Menschen im Zentrum, wenn wir dein Wort weitergeben. Denn darum geht es. Das ist es, was Markus uns hier in seinem Evangelium klar macht, was der Heilige Geist uns klar macht, was Jesus immer wieder klar macht. Es ist das Herz, das verändert werden muss. Es ist der Mensch, der innerlich vor dir aufgibt, der in seinem Inneren versteht, dass er Sünder ist. Und ich bete, dass jeder von uns diese Wahrheit ganz klar versteht. Und es soll auch wehtun, es soll uns auch bedrücken. Aber Herr, du gibst uns durch dein Wort immer wieder den Ausweg, denn du bist der Retter. Du bist der Ausweg, du bist der Arzt. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Schenke, dass wir hinausgehen in diese Welt, dass wir nicht so sehr uns mit den Äußerlichkeiten von Menschen beschäftigen, wie sie sich zu verändern haben, was sie zu tun haben sollen, sondern Herr, schenke, dass wir diese Sachen bei dir lassen. Dass wir treu sind im Verkündigen deiner Wahrheit, so wie du es gesagt hast, und nicht darüber hinausgehen. Dass du wirken kannst. Dass wir staunen können, Herr, darüber, wie unterschiedlich du uns geschaffen hast. Wie du jeden auf unterschiedliche Weise gebrauchst, um da zu wirken, wo ich es gar nicht kann. Damit wir gemeinsam als ein Leib dich verherrlichen, dass wir sehen, wie Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen wirklich von Herzen ihr Leben dir geben. Und dass wir dann alle zusammen, ob heute am Sonntag oder die ganze Woche, dort, wo du uns hingestellt hast, dich verherrlichen, dich preisen, denn du bist der Freund der Sünder. Du bist der Herr, der Heiland und der Erlöser. Amen.